HR Info. Politik.
Mit Ricardo Mastrocola. Erstmal Glückwunsch an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, denn sie feiert in diesen Tagen 70 Jahre. Sprich, am 1. November 1949 ist die erste Ausgabe erschienen. So richtig gefeiert haben die Zeitungsmacher schon vor gut einem Monat bei einem Kongress in Frankfurt mit Hunderten von Leserinnen und Lesern, mit Abonnenten, mit Prominenten aus der Politik und aus der Gesellschaft. Doch die Feierlaune ist insgesamt ein wenig getrübt, denn so wie viele andere leidet auch die FAZ am Leserschwund, zumindest was die gedruckten Zeitungen angeht. Und sie versucht deshalb mit allen Mitteln, die Leserschaft zu digitalen Kunden zu machen, also neue, jüngere Schichten zu erreichen. Wie macht das eine Zeitung wie die FAZ, damit sie auch weitere 70 Jahre existieren kann? Das ist eine der Fragen, mit der ich mich in dieser Sendung beschäftige. Was ich darüber hinaus wissen will, ganz unabhängig von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Was bedeutet der Umstieg ins digitale Zeitalter überhaupt für das gedruckte Wort auf Papier? Ist das Ende in Sicht? Und was bedeutet es für den gut recherchierten Journalismus, viele sagen ja Qualitätsjournalismus, wenn immer mehr Zeitungen zumachen, sparen, Redaktionen zusammenlegen, weil sie mit digitalen Produkten noch nicht genug Geld verdienen und sich in einem Markt bewegen, in dem es an zahlenden Kunden mangelt? Und dann noch die wichtige Frage, welche politischen Folgen es haben kann, wenn keine lokale Zeitungsredaktion mehr einen Reporter ins Rathaus schickt, weil es seine Zeitung einfach nicht mehr gibt. Ist gar die Demokratie in Gefahr? Viele Fragen sind das und ich verspreche Ihnen einige interessante Antworten. Donnerstag, 26. September 2019. Rund 600 Menschen sind nach Frankfurt gekommen, um den Tag mit ihrer Zeitung zu verbringen, sich Vorträge anzuhören, mitzudiskutieren, prominente Persönlichkeiten zu treffen. Unter anderem ist auch Kanzlerin Angela Merkel an diesem Tag da. Aber es sind vor allem Leser und Leserinnen, die sich einen Tag freigenommen haben und für die die Zeitung den Kongress auch veranstaltet hat. Und mitten im Trubel ist diese Frau vertieft ins Lesen, blättert in der gedruckten FAZ.
Ich kann mit digital immer noch nicht so viel anfangen. Ich bin da sehr oldschool. Ich habe gern was in der Hand.
Und das ist ja auch was Schönes. Der Duft vom frisch gedruckten Papier, das gemütliche Papierrascheln, das Herumblättern und auch die Überraschung oder die Neugier darüber, was auf der nächsten Seite stehen könnte. Eine gedruckte Tageszeitung ist für manche einfach ein tägliches kleines Abenteuer. Allerdings wirft man das meiste ja auch wieder ungelesen weg. Und deshalb hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung mittlerweile auch überzeugte digitale Kunden, jüngere wie ältere.
Ich habe immer Print gelesen, aber seit 4 Jahren oder so, seit es die gibt, lese ich nur noch die E-Ausgabe.
Digitalleser dann.
Und ob auf Papier oder auf dem Bildschirm, was die Qualität angeht, will diese Digitalleserin keine Abstriche machen.
Qualitativ Gutes kostet nun mal und ich denke auch gerade die jüngeren Leute sind auf jeden Fall auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Sie tun das auch in einem Abo?
Noch in einem Studentenabo, auch wenn ich nicht mehr ganz Studentin bin.
Lass mal den Namen mal weg.
Okay, sie bezahlt schon, würde vielleicht auch noch mehr bezahlen und da liegt die Krux. Die Zeitung muss die sinkenden Einnahmen im Print ausgleichen durch bezahlpflichtige Angebote im Netz. Wie gut gelingt das denn im Moment? Bevor wir dieser Frage nachgehen, hören wir uns noch mal kurz an, was die Bundeskanzlerin zu sagen hatte. Auch sie war ja Gast auf dem Kongress der FAZ Ende September und hat unter anderem erzählt, wie sie und ihr Mann den Umstieg meistern. Vom Gedruckten ins digitale Zeitalter.
Mein Mann zum Beispiel liest, darf ich ja vielleicht verraten, die FAZ immer vom Vortag und ich lese dann parallel auf dem iPad schon vom nächsten Tag. Und wir kommen abends. Und das Interessante ist.
Ich hoffe, Sie haben auch 2 Abonnements. Ja,
ja klar. Ich habe mein Dienstabonnement, selbstverständlich. Ich werde doch nicht die Zeitung aus dem Kanzleramt nach Hause tragen, bitte.
Am Beispiel von Ehepaar Merkel-Sauer sieht man jedenfalls ganz beispielhaft, in welchem Stadium wir gerade sind, also in einer Übergangsepoche zwischen der guten alten Zeitung und ihren digitalen Erscheinungsformen. Und natürlich, es gibt sie noch immer, die Abonnenten der gedruckten Zeitung. Allerdings ist diese Zahl in den vergangenen 2 Jahrzehnten stark gesunken. Vor 20 Jahren hatte die gedruckte FAZ rund 400.000 Abonnenten und Käufer. Heute sind es noch rund 230.000. Also fast die Hälfte ist weg. Klaus Meyer beschäftigt sich schon lange mit dieser Entwicklung und welche Herausforderungen das digitale Zeitalter mit sich bringt für die großen überregionalen Tageszeitungen, aber auch für die vielen kleineren Zeitungen. Er ist Professor für Journalistik an der Katholischen Universität in Eichstätt-Ingolstadt. Und ich wollte unbedingt mit ihm sprechen, weil er sozusagen analog zum Kohleausstieg ein Enddatum für die letzte gedruckte Zeitung genannt hat. Nach seiner Einschätzung erscheint die letzte gedruckte Zeitung 2034. Die Zahl hat er schon vor ein paar Jahren genannt und ich wollte natürlich wissen, ob dieser Termin noch steht.
Ja, eigentlich, wenn man es jetzt mit neueren Zahlen belegt, dann ist man schon bei 2033. Aber letztlich muss man ja sagen, man kann das Enddatum nicht berechnen. Es gibt Zeitungen, die werden vielleicht in 10 Jahren schon nicht mehr gedruckt, sondern nur noch digital erscheinen, vielleicht noch einmal in der Woche gedruckt. Und es gibt Zeitungen, die vielleicht auch 20, 30 Jahre noch gedruckt werden.
Wie bereiten Sie denn Ihre Studentinnen und Studenten auf dieses Szenario vor? Sagen Sie dann, Leute, die Zeitung, die könnt ihr gleich mal weglegen, das hat eh keinen Sinn mehr?
Ja, das wäre sehr fatal, wenn wir das machen würden, denn wir stellen schon fest, dass gerade Regionalzeitungen auch Probleme haben, guten Nachwuchs noch zu bekommen. Und viele Regionalverlage sind ja gut aufgestellt für dieses digitale Zeitalter. Und ich denke auch, dass sie gute Einstiegsmöglichkeiten für junge Journalistinnen und Journalisten nach wie vor bieten. In die Zukunft schauen 40, 50 Jahre, ein ganzes Berufsleben, das kann man heutzutage natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass man einen guten Einstieg bei einer Regionalzeitung 10, 20 Jahre lang noch auf jeden Fall machen kann.
Aha, also doch noch kein aussterbender Beruf. Den andauernden Leserschwund bei den gedruckten Auflagen gibt es ja trotzdem. Aber Sie sagen, nicht nur die großen überregionalen Zeitungen sind gut aufgestellt im digitalen Markt, sondern auch die kleineren regionalen Zeitungen?
Ja, man muss vielleicht das nochmal kurz einordnen. Also dieses sogenannte Sterbedatum der Zeitung berechnet sich ja nur durch die Printauflage. Der BDZV, der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, macht auch immer wieder Erhebungen, wen erreicht denn die Zeitung, auf welchen Weg. Und da stellt man schon seit einigen Jahren fest, dass die Zeitungen digital mehr Menschen erreichen als in gedruckter Form. Deshalb ist es natürlich sehr einseitig zu sagen, wenn die Zeitung nicht mehr gedruckt wird, dann gibt es sie nicht mehr. Das stimmt so natürlich nicht, sondern die Zeitung wird digital dann auch weiterleben. Grundsätzlich muss man sagen, es ist nach wie vor ein Finanzierungsproblem. Also wir haben die Situation, dass Zeitungsverlage nach wie vor nicht in der Lage sind, die Erlöse, die sie mit Printausgaben erzielen, durch Online-Ausgaben auszugleichen oder eben in gleicher Höhe zu erzielen. Und das ist die Zukunftsfrage schlechthin. Schaffen es Verlage, digital Erlöse so zu erzielen, dass die redaktionelle Leistung aufrechterhalten werden kann?
Das Interessante ist ja, dass die Kosten ja eigentlich erstmal sinken, wenn man die Zeitung nicht mehr drucken muss, das Papier, die Zeitung nicht mehr mit den LKW durch halb Deutschland fahren muss oder durch den Landkreis. Reicht das nicht aus, um dann digital erfolgreich zu sein?
Ja, es brechen in der Tat da Ausgaben weg, aber auch für den Vertrieb der digitalen Ausgabe muss man Geld in die Hand nehmen. Sie müssen Publikum erreichen, sie müssen Bezahlmodelle entwickeln, dass Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Sie müssen auch Abrechnungsmodelle entwickeln, die sehr einfach sind, dass man also mit einem Klick vielleicht einen Artikel kaufen kann oder mit einem Klick auch mal ein Wochenabonnement abschließen kann. All das muss auch entwickelt werden und das ist eben in die Zukunft gerichtete Investition. Einige Verlage machen das, andere nehmen hier auch einfach noch zu wenig Geld in die Hand.
Wer ist da auf einem guten Weg und wer nicht?
Wenn wir uns den Markt der überregionalen Tageszeitungen anschauen, dann hat jeder Verlag dann ein bisschen etwas anderes Modell des Abonnements, aber alle bemühen sich letztlich, Publikum zu gewinnen. FAZ, Süddeutsche bis hin zu Welt oder auch eben im linksliberalen Spektrum die Taz. Aber es gibt nicht den einen Weg, dass man sagt, das funktioniert, da sind jetzt gleich 500.000 Abonnements in der gleichen Höhe abgeschlossen wie jetzt im Printbereich.
Klaus Meyer, Journalismusforscher und Professor von der Uni Eichstätt-Ingolstadt in Bayern. Er ist also gar nicht so skeptisch, was die Zahl der Leserschaft angeht, sondern sagt sogar, dass Zeitungen mit ihren digitalen Artikeln mehr Menschen erreichen als mit dem bedruckten Papier und dass das einigen auch ganz gut gelingt. Er sagt aber auch, die Finanzierung ist und bleibt das Problem. Kehren wir zurück zum FAZ-Kongress Ende September, wo sich die Zeitung ihren Leserinnen und Lesern sehr offen präsentiert hat, unter anderem auch erzählt hat, wie schwierig es ist, im digitalen Markt zurechtzukommen. Verantwortlich für die Entwicklung dieser digitalen Produkte bei der FAZ ist Thomas Schulz-Homberg. Er ist aber nicht Digitalchef oder Leiter der Digitalredaktion, sondern Chief Digital Officer. Und natürlich klingt die Antwort auf die Frage, welche Herausforderungen die Zeitung zu meistern hat in den nächsten Jahren, entsprechend.
Wir sagen da im Digitalprofi-Englisch immer the age of triple A zu. Also das eine ist AI, künstliche Intelligenz. Dann Automation, das heißt möglichst viel automatisieren, weil Sie ja nicht für jede dieser neuen Produkte immer 10 Leute einstellen können. Und das dritte ist Audio, also Audio Ihr Metier. Das ist das, was für uns eben neu ist, aber wahnsinnig wichtig. Und das sind die drei Sachen, die im Moment sozusagen alles Handeln und alle Produktentwicklungen bestimmen.
Das heißt, aus der gedruckten Zeitung wird ein Medium, das viel mehr kann und angesichts der Leseransprüche, auf die sich Zeitungen einstellen, auch wohl können muss. Es gibt den kostenlosen Online-Auftritt mit Bezahlschranken oder gleich die App mit E-Paper. Aber, und das ist der jüngste Trend, man kann auch kleinere, günstigere Pakete kaufen. Das gibt es bei Spiegel Online, bei der Süddeutschen Zeitung und eben auch bei der FAZ als sogenanntes Plus-Modell. Es geht darum, immer zielgenauer auf die Leseransprüche eingehen zu können. Und dazu braucht es künstliche Intelligenz und die automatisierte Auswahl an Artikeln, die dem einzelnen Leser dann vorgeschlagen werden.
Ja, Sie paketieren die Sachen anders. Wenn Sie schauen, so ein Produkt wie FAZ Digitech besteht aus digitalen Texten oder Texten über die digitale Welt, die in der FAZ stehen, an unterschiedlichsten Stellen. Und die werden halt kuratiert und in eine neue Verpackung getan, die FAZ Digitech heißt, die dann nur diese Themen enthält, dementsprechend leistungsschmaler ist als die volle Ausgabe der Zeitung, kostet dafür dann auch weniger und ist so ein Weg. Dafür brauchen Sie keine neue Redaktion, sondern dafür brauchen Sie ein kreatives Team aus Redaktion und Verlagsleuten, die eben solche neuen Produkte erfinden. Deswegen erwähnte ich vorhin auch Automation, was so wichtig ist, dass sie diese Produkte auch so herstellen, dass da keine Redakteure mehr eingreifen müssen bzw. handgesteuert jedes einzelne Stück verfertigen.
Die journalistische Leistung soll natürlich bleiben, nur die Auswahl, was genau bei welchem Leser wann ankommt, das übernimmt die Technik. Und die Frage ist jetzt, verdient die FAZ damit schon genug Geld, um entspannt und sorglos in die nächsten Jahre zu gehen? Selbst Werner De Inka, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zuständig für den Regionalteil, kann diese Frage noch nicht beantworten.
Das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage. Ja, wie schaffen wir das? Ich glaube, alle Verlage auf der ganzen westlichen Welt jedenfalls experimentieren und suchen nach ihrem Weg. Möglicherweise wird es das eine Geschäftsmodell für Zeitungen in der digitalen Welt auch nicht mehr geben. Das Geschäftsmodell basiert ja, wenn Sie wollen, 400 Jahre auf Vertriebserlösen, also Geld von den Lesern und Anzeigenerlösen.
Man hat die Leserinnen und Leser daran gewöhnt, dass digitale Produkte kostenlos sind. Ein Fehler, den alle gemacht hätten und der nur langsam zu beheben ist.
Wir haben natürlich in der digitalen Welt auch Kostenentlastungen. Ein digitales Angebot müssen Sie weder drucken, noch mit dem Lastwagen nachts für Nacht durch die Gegend fahren. Und das ist bei überregionalen Zeitungen übrigens der größte Kostenblock. Also die technische Herstellung, Druck und Papier und der Vertrieb. Davon entlasten wir uns bei den digitalen Angeboten. Also es ist auch nur fair, wenn das für den Nutzer dann ein bisschen preiswerter ist.
Der Mann fürs Digitale bei der FAZ, Thomas Schulz-Homberg, ergänzt das nochmal.
Und das haben eben halt Spotify, Netflix, später auch Apple Music eben gedreht, weil die den Weg geebnet haben für bezahlpflichtige Abonnements für andere Themen, richtig, ja, Unterhaltung, aber letzten Endes eben halt so eine Dauerschuldverschreibung, wie man ja das auch nennen könnte, wieder reetabliert haben im Internet. Und das hat bei den Leuten eine Gewohnheit etabliert, dass Inhalte im Netz kosten und damit uns auch den Weg geebnet, sowas, wie ich vorhin vorstellte, so Einstiegsabos und so gut übers Netz zu verkaufen.
Und deshalb gibt es eben nicht nur das digitale Rundum-Sorglos-Paket mit dem entsprechenden Monatspreis für mittlerweile über 50.000 Abonnenten, sondern eben auch diese kleineren Monatsangebote wie zum Beispiel F+, das jetzt immerhin 30.000 Abonnenten hat. Das gleicht die Verluste der Printleserschaft zwar nicht aus, aber es ist immerhin ein Anfang. Die FAZ verspricht ihren Leserinnen und Lesern dabei, dass die Qualität die gleiche bleibt. Nur die Angebotsformen verändern sich. Ob dieser Wandel gelingt, ob die Leserinnen und Leser mitgehen und irgendwann alle, wie selbstverständlich, digital angemessen zahlen für gute Reportagen, für Hintergrundberichte oder Analysen, das ist noch nicht ausgemacht. Tatsache bleibt, dass die Zeitungsverlage seit Jahrzehnten damit kämpfen, dass Auflagen sinken. Die Konsequenz: viele Zeitungen sind vom Markt verschwunden. Gleichzeitig hat sich der Markt enorm konzentriert. Viele regionale und lokale Zeitungen liegen in der Hand weniger Verlage. Welche Gefahr besteht da für die Meinungsvielfalt, für die Berichterstattung, für den gut recherchierten Journalismus, sprich Qualitätsjournalismus? Die Frage geht wieder an Klaus Meyer, den Journalisten und Kommunikationsforscher von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der ja gesagt hat, dass die gedruckte Zeitung das übernächste Jahrzehnt nicht überleben wird, höchstens noch als Nischenprodukt.
Also wir haben im Bereich des Lokal- und Regionaljournalismus eigentlich zwei Kernprobleme. Zum einen haben wir das Problem, dass eben überregionale Redaktionen immer mehr eingestellt werden und sich Verlage massiv zusammenschließen, dass eben 10, 20 Redaktionen aus einer Zentralredaktion bedient werden. Zum anderen haben wir im lokalen Bereich das Problem, dass halt immer größere Regionen von einer einzelnen Redaktion bedient werden müssen, die dann gar nicht mehr einfach so alle Orte abdecken können. Grundsätzlich ist das auch ein Vielfaltsproblem und ein Erreichbarkeitsproblem von Themen letztlich auch. Das ist schon auch wichtig für unsere Demokratie, dass auch im lokalen Bereich ein unabhängiger Journalismus garantiert ist.
Und dann eben noch das Problem, mit diesem digitalen Wandel zurechtzukommen. Wie verändert sich denn durch diesen Wandel die Rolle des Journalisten, der mit immer mehr Informationsquellen und Meinungsmachern und Macherinnen im Netz konkurrieren muss?
Also früher hatte der Journalist eben eine Art Monopol. Wer die Öffentlichkeit erreichen wollte, musste durch die Redaktion hindurch. Das ist schon lange gefallen, das Monopol. Alle Menschen können sich beteiligen an der Öffentlichkeit. Das führt zum einen dazu, dass wir eben massives Problem mit Falschmeldungen haben und eben auch ein Problem mit Hass, Hetze, Beleidigungen haben. Also das könnte man sagen, ist die Dark Side of the Internet, die dunkle Seite des Internets. Journalismus muss versuchen, die hellen Flecken des Internets zu vergrößern und ja auch Beteiligung von Menschen, Diskurse, Diskussionen zu ermöglichen auf ihren eigenen Seiten oder eben auch auf sozialen Netzwerken so zu moderieren, dass die Trolls, die Hasser dann auch wegbleiben oder möglichst gering da noch tätig sein können.
Und vermutlich ist es auch der Kampf oder das Ringen um Glaubwürdigkeit, damit man erfolgreich bleiben kann, oder?
Absolut. Also Glaubwürdigkeit ist überhaupt das Schlüsselwort für Journalismus. Ein Journalismus, der nicht das Vertrauen der Bevölkerung hat, kann auch die Aufgaben, die er hat in der Gesellschaft, gar nicht mehr erfüllen. Also Journalisten müssen deshalb immer auch an ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten, müssen zum Beispiel Quellen offenlegen, müssen sagen, woher sie Informationen haben, müssen sagen, wie Redaktionen arbeiten, dass also das nicht letztlich im geheimen Bereich abläuft.
Das ist ja auch nichts, was durch das digitale Zeitalter irgendwie neu wäre, aber der Überblick wird immer schwieriger, weil es eben so viele Angebote gibt, auch für Leserinnen und Leser, für Nutzer. Muss da eine Zeitung, die dann nur noch vielleicht digital erscheint, ihr Gewicht verlagern, also weg von der breiten Berichterstattung hin zu nur noch Einordnung, Analyse und vor allem Aufspüren und Berichtigen von Falschmeldungen? Das gerät ja auch immer mehr in den Mittelpunkt.
Ja, ich denke, dass Journalismus seinen Kernaufgaben näher kommt im Digitalen, vor allem auch in der Zukunft. Also das, was man an Nachrichten von den ganzen Institutionen ohnehin bekommt, aus den Pressemitteilungen, aus der PR, das muss man nicht vervielfältigen und weiter verbreiten, sondern eben Fakten zu überprüfen, gegenzurecherchieren, Missstände aufzudecken. Dieser Recherchejournalismus, wie man sagt, wird stärker und ist ja auch schon viel stärker geworden einerseits. Und andererseits die zweite Aufgabe, das Einordnen und Sortieren, das Wichtige von Unwichtigem trennen, zu sagen, das sind jetzt die Probleme unserer Gesellschaft, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil sie die meisten Menschen betreffen, weil sie die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft betreffen. Diese Themen müssen dann eben herausgefiltert und nach oben gespült werden. Aber das funktioniert ja momentan auch schon ganz gut in der digitalen Medienlandschaft.
Das heißt, das digitale Zeitalter, wenn ich es mal zusammenfassen darf, macht den Journalismus besser.
Wenn man nur den Journalismus hat, ohne das Finanzierungsproblem, dann wäre das digitale Zeitalter durchaus ein Segen für den Journalismus, weil sich viele Chancen ergeben, Menschen zu beteiligen, hineinzuziehen in den Journalismus. Sie haben ja auch unendlich viele Quellen als Publikum, die sie vorher nie hatten. Da hatten sie eine Zeitung abonniert und dann halt die Rundfunkprogramme. Aber diese Vielfalt an Quellen, sich schnell informieren zu können, das ist doch ein wahnsinniger Pluspunkt des Internetzeitalters.
Das sagt Klaus Meyer, der Professor aus Bayern vom Lehrstuhl für Journalistik in Eichstätt-Ingolstadt. Also, auch wenn die gedruckte Zeitungslandschaft kleiner wird und das durchaus Gefahren birgt für die Meinungsvielfalt und damit auch die Debattenfähigkeit unserer Demokratie, hat Klaus Meyer doch eine wohltuend optimistische Sicht auf den digitalen Journalismus, wenn er auch die Chancen des Internets nutzt. Nur, das hat er auch gesagt, es bleibt weiterhin das Finanzierungsproblem. Man könnte jetzt schlicht sagen, die Leserinnen und Leser sind schuld, weil es noch nicht genügend Menschen gibt, die für gute journalistische Inhalte im Netz zahlen wollen. Es gibt aber auch noch die andere Perspektive, nämlich, dass viele Zeitungsverlage die falsche Strategie fahren, und zwar seit Jahren. Der Meinung ist zum Beispiel Knut Zilian, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV in Hessen. Er argumentiert aus Sicht der einzelnen Redakteure und freien Journalisten.
Alle fordern Qualitätsjournalismus, weil er auch ganz wichtig ist, aber keiner will was dafür bezahlen. Vor allen Dingen die Verleger zurzeit nicht mehr. Es muss alles preiswerter, billiger sein. Deswegen sind ja fast alle auch aus dem Tarifvertrag ausgestiegen, aus dem Flächentarifvertrag, und machen dann eigene Bedingungen. Und da muss man jetzt kein großer Prophet sein, um zu sagen, wer schlecht bezahlt wird, wird wahrscheinlich nicht die brillanteste Arbeit abliefern, sondern wird natürlich dann auch gucken, wie er das wenige Geld dann auch möglichst ohne einen Riesenaufwand verdient.
Der hessische Zeitungsmarkt steht beispielhaft für die Entwicklung in Deutschland. Den regionalen und lokalen Zeitungsjournalismus zwischen Kassel und Darmstadt dominieren nämlich nur noch zwei Verlage. Und die lokale Berichterstattung ist ausgedünnt. Knut Zilian vom Deutschen Journalistenverband kann die Verlage nur ermuntern, genau da wieder mehr zu investieren und guten, lokalen, digitalen Journalismus anzubieten. Wenn aber im Zuge der Digitalisierung eben diese Lokalredaktionen verschwinden oder ausgedünnt werden, dann müssen immer weniger Journalisten immer größere Gebiete abdecken. Aber was ist, wenn eine Zeitung kaum mehr Lokalreporter bezahlt, die in den kleineren Städten und Kommunen den politischen Alltag beobachten, kritisch begleiten, bewerten? Dazu gibt es tatsächlich mehrere Studien und eine ganz aktuelle auch von der Uni Düsseldorf, und die gibt zu denken. Der Düsseldorfer Medienwissenschaftler Frank Marcinkowski bestätigt erstmal aufgrund älterer Studien aus den USA und der Schweiz, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer regen Lokalberichterstattung und der Wahlbeteiligung. Und je schlechter bzw. dünner die lokale journalistische Versorgung, desto geringer die kommunale Wahlbeteiligung. In seiner bundesweiten Studie ist er noch einen Schritt weitergegangen und hat gefragt, wie hängen Lokalberichterstattung und politische Performance zusammen?
Unsere Daten sagen tatsächlich, dass es da Zusammenhänge gibt zwischen der Medienstruktur in einer kommunalen Einheit und dem, was dort geleistet wird. Also bessere Versorgung mit Krankenhausplätzen, bessere Schulversorgung, besserer öffentlicher Nahverkehr, geringere Verschuldung. Und hier gibt es grundsätzlich zwei Überlegungen, die man haben kann. Die eine ist immer, wenn ich starke Medien habe, eine starke lokale Berichterstattung, dann wissen die Leute Bescheid, dann wissen sie über die Probleme und wissen aber auch über die Erfolge von kommunaler Politik. Und die zweite Überlegung ist ein eher direkterer Effekt der Medien, dass man sich einfach denkt, wenn die Kommunalpolitiker wissen, dass sie unter Beobachtung stehen, dann werden sie schon deswegen verantwortlicher handeln und versuchen, Fehler zu vermeiden und gut zu performen.
Das sagt Frank Marcinkowski von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Lokale politische Berichterstattung ist also extrem wichtig für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft. Übrigens egal, ob auf Papier gedruckt oder digital, sagt der Wissenschaftler.
Digitaler Journalismus ist ja zunächst einmal nur eine Veränderung in der Art der Verbreitungstechnologie. Also wichtig ist für mich, dass sozusagen die Verlage den Umstieg in die digitale Welt schaffen, um diese Verbreitungsmöglichkeit zu haben. Und das fällt nicht dem überlassen, was wir Bürgerjournalismus nennen, jedenfalls nicht komplett, und schon gar nicht dem überlassen, was sich sonst so austobt in den sogenannten sozialen Medien.
Sagte Frank Marcinkowski, Medienwissenschaftler aus Düsseldorf. Das klingt doch fast nach einem guten Schlusswort für diese Sendung. Also egal, wo Journalisten veröffentlichen, Hauptsache die Qualität der Recherche stimmt. Jetzt müssen die Verlage nur noch einen Weg finden, durch gute Angebote auch die Kunden zu überzeugen, Geld für guten Journalismus auch im Netz auszugeben. Das ist jetzt wohl die größte Herausforderung für die Zeitungsverlage. Und das war die Sendung HR Info Politik, heute mit Ricardo Mastrocola.